Ich möchte halt heute einfach über dieses Thema sprechen, weil es uns als Gemeindeleitung ziemlich wichtig geworden ist, die letzten Wochen und Monate und auch mir ganz besonders nochmal. Wir haben uns überlegt, so eine Vision oder so eine Leitlinie für unsere Gemeinde, die besteht aus drei Punkten und dazu werden wir beim Gemeindeforum auch mehr dazu hören. Aber ein Punkt ist der Punkt, der Jugend gehört die Zukunft. Ich möchte es uns mal kurz zu Anfang vorlesen. Da steht, wir sind eine Freikirche, in der alle Generationen vertreten sind. Aber auf die junge Generation richten wir uns besonders aus und möchten sie für ein Leben mit Gott ausrüsten. Die Welt verändert sich. Darum sollen unsere Gottesdienste und Gemeindeangebote modern und zeitgemäß sein. Unsere Entscheidungen und unsere Ausrichtung richten sich jedoch nach der Bibel aus, die zeitlos ist. Also es geht nicht darum, irgendwie Generationen gegeneinander auszuspielen, zu sagen, ja, das eine ist wichtiger, das andere ist weniger wichtig, aber es geht darum, ansprechend zu sein für die junge Generation und was es bedeutet und warum uns es so wichtig wurde, das möchte ich heute in der Predigt uns zeigen. Und zu Anfang möchte ich einfach uns eine kurze Frage stellen. Wer ist denn hier unter 20 Jahren zum Glauben gekommen? Am besten ganz kurz aufstehen, damit wir ein bisschen unter 20. Okay, interessant. Und wer ist über 20? Wahrscheinlich die anderen sind über 20 zum Glauben gekommen. Also haben sich nicht alle getraut aufzustehen. Auf jeden Fall waren es gerade weniger, auf jeden Fall viel weniger. 4, 5 habe ich gesehen nur, die über 20 zum Glauben gekommen sind. Und die FEG-Gemeinden, also die Freien Evangelischen Gemeinden, haben dazu mal eine große Umfrage unter ihren Freikirchen gemacht. Und da kam raus, dass über 80% der Gottesdienstbesucher mit unter 20 zum Glauben kamen. Vielleicht ist es hier ähnlich gewesen, wenn jetzt hier 5, 6 Leute aufgestanden sind. Und das ist eigentlich krass, wenn man sich das bewusst macht. Das ist wirklich, egal, es könnte auch 70 sein, aber 70, 80, 90% der Christen kommen unter 20 Jahren zum Glauben. Und was bedeutet es für uns Christen praktisch? Ich habe kurz ein paar Gedanken dazu. Das bedeutet erstens einfach, dass Menschen als Kinder einfach offener sind für den Glauben und das einfach mehr an sich ranlassen. Zweitens bedeutet es, dass alle, die vorhin aufgestanden sind, die älter als 20 Jahre waren, als sie zum Glauben gekommen sind, die sind eigentlich eine Ausnahme. Ihr seid eigentlich ein Wunder, die ihr aufgestanden seid, über 20. Es ist nicht das Normale, könnte man sogar sagen, dass man erst zu spät zum Glauben kommt. Da hat Gott nochmal ganz besonders gewirkt an denjenigen. Und das Dritte, relativ logisch, eigentlich, dass man, wenn wir über Mission oder Evangelisation sprechen, dass wir eigentlich in erster Linie Kinder und Jugendliche im Blick haben sollten, weil eben, warum auch immer, junge Menschen offener sind für Jesus. Und viertens bedeutet es, dass diese Entscheidung, dass man, das, was man als Jugendlicher oder Kind getroffen hat, einfach was zählt und nicht nur eine Entscheidung ist, wo man denkt, ja, Kinder, die entscheiden sich mal für dies oder Jugendliche entscheiden sich mal für dies und das. Das ändert sich eh alles im Leben. Ihr, die ihr aufgestanden seid vorher, über 20, das hat trotzdem bis heute durchgehalten. Das ist doch auch ein Wunder, dass das, was ihr als Kinder oder als Jugendliche entschieden habt, dass es bis heute durchhält. Das ist doch super. Und es gibt ganz viele Missionare, die ihren Ruf in die Mission schon als Kinder bekommen haben. Die haben irgendwelche Missionare im Kindergottesdienst gesehen und dann haben die gemerkt, ja, ich möchte auch in die Mission, ich möchte auch nach Afrika. Und da gibt es ganz viele Beispiele, wo schon Kinder das gemerkt haben, dass sie in Mission berufen wurden und dann später auch als Erwachsene gegangen sind. Und wir denken vielleicht manchmal, ja, werd erstmal erwachsen, dann kannst du Lebensentscheidungen treffen. So ist ja unser Denken. So ist ja auch oft, mit 16, 17 wird es immer schwieriger. Das war früher vielleicht anders. Da wurde man mit 16, 17 wurde man Schreiner, der andere wurde was anderes. Und da hat sich das Leben eigentlich entschieden so. Aber heutzutage ist es ja ganz schwierig. Dann überlegt man wieder mit 20 was anderes, dann wieder mit 30 vielleicht doch wieder was anderes. Und deshalb denkt man vielleicht, ja, als Kind solche Lebensentscheidungen treffen ist ja schwierig. Aber ich glaube, Gott ist so nicht. Er möchte schon, dass Kinder und Jugendlichen zum Glauben kommen und da schon diese Lebensentscheidung fürs gesamte Leben getroffen wird. In Matthäus 18, Vers 6 steht dieser ganz zentrale Vers: Wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, also ich habe es in einer anderen Übersetzung jetzt doch hier noch, wer aber eines dieser Kinder, das ist eine viel bessere Übersetzung, die mir Vertrauen vom rechten Glauben abbringt, für den wäre es besser, er würde mit einem schweren Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen werden. Manche Übersetzungen übersetzen das mit einer dieser Geringsten oder einer dieser Kleinen, aber im Zusammenhang geht es einfach um Kinder, weil die Kinder werden zu Jesus gerufen, beziehungsweise das ist diese Stelle, wo Jesus die Kinder segnet. Und dann ist ja auch ganz logisch, dass es da um die Kinder geht. Und wer diese Kinder zu Fall bringt, oder jungen Menschen, für die wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt werden und dass sie im Meer versenkt würden. Es ist eine der krassesten Warnungen von Jesus im Neuen Testament. Und wir merken, Jesus sind Kinder ganz wichtig. Und er will, dass sie zum Glauben geführt werden und er will, dass sie auch nicht mehr wegkommen vom Glauben. Hier geht es ja darum, diejenigen, die sie zu Fall bringen, die sie wegbringen vom Glauben, für die wäre es besser, dass ihnen ein Mühlstein um den Hals gehängt wird. Ja, das ist so ein Bibelvers, da denke ich immer wieder, wenn Menschen so zu Kindern sagen, ha, aber das brauchst du doch gar nicht glauben oder es gibt gar keinen Gott. An solche Menschen ist eigentlich dieser Bibelvers gerichtet, wenn Erwachsenen Kindern den Glauben absprechen. Und deshalb mein erster Punkt heute, unterschätzt nicht Gottes Plan mit der jungen Generation. Und ich denke, da sind wir alle in der Gefahr dabei, die junge Generation einfach zu unterschätzen. Aber dieser Punkt ist so offensichtlich in der Bibel. Annette hat schon ein paar Beispiele gesagt bei den Königen, die so früh zum Glauben, so früh schon berufen wurden in ihrem Leben. Aber wir sehen es auch in ganz, ganz vielen anderen Personen in der Bibel. David war in Samuels Augen noch ein Kind, als er von Gott berufen wurde, als Gott zu Samuel geredet hat, dass er ihn zum König salben soll. Und ziemlich sicher hätten wir den David damals auch als einen ziemlich jungen Teenager empfunden, wenn wir den gesehen hätten. Und bei Goliath war es ja genauso, als er da dagegen gekämpft hat, haben die Leute alle gelacht oder haben gedacht, was will denn dieser kleine oder dieser junge Erwachsene hier? Daniel und seine Freunde waren noch Teenager, als sie, ja, als bei denen auch schon das rauskam, dass sie wirklich straight waren und sich zu Gott gehalten haben, als sie sich dagegen entschieden haben, das Essen der Babylonier zu essen, in so eine Art extra Gemeinschaft, die waren ja da extra separiert, diese Wunderkinder eigentlich, also Daniel und andere und seine zwei Freunde waren ja eher so herausgerufene von diesen ganzen Leuten und wurden dort versorgt und sie haben ja sich entschieden, vegetarisch zu essen, weil sie eben nicht dieses babylonische Essen da essen wollten. Und da waren sie noch Teenager. Josef wurde als junger Mann nach Ägypten als Sklave verkauft. Und für uns die wichtigste Person der Bibel, Jesus, war ungefähr so 30 Jahre, als er angefangen hat zu predigen und schon mit kurz nach 30 oder circa 30, weiß man ja nicht genau, starb er schon am Kreuz. Er wurde nicht älter wie ich jetzt zum Beispiel, wenn man sich das überlegt. Und seine Schüler und seine Jünger waren wahrscheinlich viel jünger oder ziemlich jünger als Jesus. Die Jünger waren jünger als Jesus. Wahrscheinlich viele von ihnen zwischen 16 und 25. Einfach junge Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Er war ja ihr Rabbi, ihr Lehrer. Da war auch ein kleiner Altersunterschied da. Für uns alles junge Leute, aber trotzdem die Jünger noch mal viel jünger als Jesus. Vielleicht ist es uns gar nicht so bewusst, aber Jesus hat eigentlich einen Teenie-Kreis geleitet. Eine Gruppe junger Erwachsener hat er begleitet. Und wenn wir die Geschichten so lesen, ist uns, glaube ich, gar nicht so klar, dass das so junge Erwachsene sind, die da mit Jesus umherziehen. Und auch Paulus schreibt, dass es wichtig ist, dass wir nicht die Jugend unterschätzen. Er selbst hat Timotheus eingesetzt als denjenigen, der seine Arbeit weiterführen sollte. Er sagt, 1. Timotheus 4, Vers 12, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Und es ist eigentlich auch ganz gut, dass man bei den Jüngern, bei David, bei Daniel gar nicht so genau weiß, wie alt sie eigentlich waren. Wir wissen einfach nur, sie waren jung. Und das kann bei Kulturen auch einfach anders sein. Aber was ist bei uns jung? Jung ist bei uns um die 20, unter 20. Und wie geht es dir damit, wenn du diesen Bibelvers liest? Unterschätzt du die junge Generation vielleicht manchmal? Und ist euch aufgefallen, dass Timotheus, obwohl er so jung ist, anderen ein Vorbild sein soll? Und nicht nur seinen eigenen Altersgenossen, sondern er soll auch den Älteren ein Vorbild sein. Also Paulus traut es Timotheus zu, die ganze Gemeinde zu leiten, als er wieder wegziehen musste in andere Städte. Und er traut es auch Timotheus zu, ältere Menschen anzuleiten und ihnen ein Vorbild zu sein. Also Paulus unterschätzt die junge Generation einfach nicht. Er baut sogar die Gemeinde, vor allem mit ihnen. Und die Frage an uns ist, haben wir ein ähnliches Weltbild, ein ähnliches Mindset, ein ähnliches Ziel wie Paulus oder wie Jesus oder wie die anderen, dass man einfach in die junge Generation investiert. Jesus und Paulus haben auf die junge Generation gesetzt. Und das bedeutet auch Jüngerschaft, auf junge Generation zu setzen. Geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, ob jung oder ob alt. Und deshalb lasst uns in die junge Generation investieren. Der zweite Punkt, das Evangelium an die nächste Generation weitergeben, weil es um alles geht. Was meine ich damit? Mich hat ein Satz vor kurzem ziemlich zum Nachdenken gebracht und deshalb wurde in mir dieses Thema auch immer größer mit der jungen Generation. Ich habe gelesen oder eigentlich gehört in dem Vortrag, The church is one generation away from extinction. In Deutsch, Christen sind immer eine Generation von ihrem kompletten Aussterben entfernt. Wenn man sich das mal vor Augen malt, was das bedeutet, und der Satz stimmt, dann bedeutet es, dass wenn eine Generation der Christen das Evangelium der nächsten Generation einfach nicht weitergibt, dann hört der Glaube einfach auf nach uns. Wenn ich mit meiner Generation, weiß nicht, die 30, 40 oder 25 bis 40-Jährigen oder sowas, wenn wir einfach nicht mehr irgendwann das Evangelium an die Nächsten weitergeben, dann hört es nach unserer Generation einfach auf. Eigentlich ist das Christentum was ganz Fragiles und was ganz Zerbrechliches. Es könnte von heute auf morgen vorbei sein, wenn wir das Evangelium nicht weitergeben. Wenn unsere Generation aufhört, das Evangelium an die nächste Generation weiterzugeben, dann hört der Glaube mit unserer Generation auf. Und es gilt auch für die gesamte Kirche weltweit. Wenn von heute auf morgen nicht mehr das Evangelium weitergegeben wird, dann hört das gesamte, komplette Christentum auf. Oder in Deutschland, können wir es auch so sagen. So gab es auch in der Geschichte ganze Länder, die einfach, wo das Christentum ausgestorben ist, weil es da nicht mehr weitergegangen ist an die nächste Generation. Und das gilt auch für uns als Christuszentrum, dass wir das Evangelium an die nächste Generation weitergeben müssen, sonst stirbt unsere Gemeinde aus. Und das ist keine Panikmache, auch nicht irgendwie so eine, wie soll ich sagen, irgendwie so eine Sensation oder sowas, das ist einfach nur Fakt. Aber für mich war dieser Gedanke ein Augenöffner und vielleicht für uns alle auch, dass es einfach wichtig ist, das weiterzugeben. Weil Stillstand bedeutet nicht irgendwie gleich bleiben, sondern Stillstand in dem Bezug bedeutet einfach sterben. Und in 2. Timotheus 2, Vers 2, das war das Leitmotto von der Bibelschule Prag, wo ich war, da steht es ähnlich drin. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Und das bedeutet dieses Weitergeben. Einfach an die nächste Generation weitergeben, an vertrauenswürdige, an zuverlässige junge Menschen, sie anzuleiten, sie zuzurüsten, das bedeutet Jüngerschaft. Die nächste Generation auszurüsten und zu stärken. Und dadurch wird diese Generation wieder fähig sein, auch andere wieder zu lehren, das Evangelium weiterzugeben. Wie können wir das jetzt alles in die Tat umsetzen? Ich habe jetzt schon viel gesprochen darüber, dass es ganz arg wichtig ist, die junge Generation. Aber was bedeutet es jetzt praktisch? Das Erste, also zwei Punkte noch. Das Erste, was mir wichtig ist, sei einfach ein Ermutiger. Das hat so viel, das ist so kraftvoll, wenn man ermutigt. Und ich möchte ein ganz kurzes Zeugnis weitergeben, wo mir erst vor kurzem klar geworden ist, was ermutigt oder entmutigt eigentlich bedeutet. Einer meiner besten Freunde, das weiß ich, oder habe ich so im Nachhinein nochmal überlegt, hat mir so im jungen Erwachsenenalter, da bin ich aus Brasilien zurückgekommen und ich habe mir überlegt, auf die Bibelschule zu gehen. Und wir haben uns unterhalten damals, was er sich für mich vorstellen kann, ob er es für mich vorstellen kann, Bibelschule oder irgendwas anderes. Und er hat damals gesagt, ja, so Jugendreferent oder so, da kann ich mir schon gut vorstellen bei dir. Aber sowas Handwerkliches, du bist ja nicht so wirklich handwerklich begabt. Er selbst ist Handwerker. Und erst vor kurzem ist mir das bewusst geworden, dass ich mir das jahrelang eingeredet habe, dass ich eigentlich handwerklich jetzt nicht so arg begabt bin. Und diesen Sommer hat meine Schwiegermutter gefragt, ob ich ihr die Waschmaschine reparieren kann. Da habe ich gesagt, ja, ich kann es mal versuchen. Habe rumprobiert und habe es beim zweiten Mal dann auch hinbekommen. Und ein paar Wochen später ist unsere eigene Waschmaschine kaputt gegangen. Und da habe ich gedacht, oh, die kann ich eh gleich wegschmeißen, weil das ist eine neue Waschmaschine relativ. Und je neuer, desto schwieriger bestimmt, weil die dann eh nicht mehr irgendwie zu retten sind. Und da war nicht mal ein Fehler da drauf gestanden, um was es da geht. Und dann habe ich halt, Chrissy hat mich nochmal ermutigt, hat gesagt, probier es halt einfach. Ich habe gesagt, ja gut, mach ich halt. Und dann am Schluss war ich echt stolz, ich habe es hingekriegt, dieses Ding zu reparieren. Was will ich jetzt sagen? Nicht, dass jeder mit einer Waschmaschine zu mir kommt und ich am Schluss die ganze Zeit eine Waschmaschine repariere. Aber ich habe mir das überlegt und habe gemerkt, ist mir das wieder ganz wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass damals mein Freund gesagt hat, du bist doch gar nicht so handwerklich begabt. Und ich habe gemerkt, es ist eigentlich egal, was dir Leute einreden, oder was sagen, und er hat es damals gar nicht böse gemeint, glaube ich. Aber es hat was mit mir gemacht. Ich habe lange gedacht, also ja, keine Ahnung, in diesem Bereich bin ich halt einfach nicht so begabt. Und ich möchte dir einfach dich ermutigen, dass du dich nicht entmutigen lässt von anderen Leuten, wenn sie dir sagen, du kannst dies oder jenes nicht im Voraus. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Handwerk- oder Männerkrankheit oder ich merke das immer wieder bei Automechanikern, die reden irgendwie, wenn sie, das kennt ihr vielleicht, wie wenn man selber so keine Ahnung hat und vielleicht einfach eine Ermutigung an diese Leute, dass man einfach die anderen nicht so herablassend behandeln sollte, wenn sie in solchen Bereichen nicht so viel Ahnung haben wie einen selbst, weil niemand kennt sich eben in allen Bereichen aus. Und vielleicht auch an uns alle, wenn ihr das nächste Mal irgendwo steht und ihr euch irgendwie so bevormundet fühlt oder denkt, ihr habt keine Ahnung, dann denkt dran, ihr seid in anderen Bereichen vielleicht viel begabter und so weiter. Und das Zweite einfach, lasst dich einfach nicht entmutigen. Lass dir nicht einreden, dass du was im Voraus nicht kannst. Geh mal in dich und überleg dir, wo dich andere entmutigt haben. Vielleicht ähnlicher Bereich wie bei mir, aber vielleicht was anderes, wo Leute gesagt haben, du kannst nicht reden, du kannst nicht dies oder jenes, du kannst vielleicht nicht gut mit Kindern umgehen oder so, oder irgendwie etwas, was in dir drin ist. Da möchte ich dich einfach ermutigen, dass du das nochmal neu vor Gott legst und vielleicht nochmal ganz neu solche Stärken entdeckst. Und mich als junger Erwachsener hat so eine klitzekleine Bemerkung von einem Kumpel noch Jahre später beschäftigt. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Jugendliche, die sind viel empfänglicher für solche Kritikpunkte oder für solche Entmutigungen. weil die einfach noch nicht so fest sind im Leben. Wenn mir heute sowas jemand sagen würde, wäre das vielleicht ganz anders. Aber als junger Erwachsener trifft dich sowas mehr. Und deshalb auch diese Ermahnung einfach, junge Erwachsene nicht zu entmutigen, sondern einfach viel, viel mehr zu ermutigen. Deshalb lasst uns Ermutiger sein für die nächste Generation. Und lasst uns das ganz besonders für Kinder und Jugendliche sein. Und jetzt noch ein letzter praktischer Tipp. Wir stärken den Rücken der jungen Generation. Das ist unsere Aufgabe. Dazu noch ein letzter Vergleich, ein Bild sozusagen. Carl Benz hatte 1891 eine Vision, er möchte Fortbewegungsmittel bauen. Autos, die von A nach B fahren. Es war 1891, hat er angefangen. Und diese Vision blieb mehr als 100 Jahre die gleiche, 130 Jahre jetzt ungefähr. Mercedes baut immer noch Autos. Nur schauen die über die Jahre einfach immer anders aus, heute so oder anders. Heute muss die Firma den Sprung zu Elektroautos schaffen, aber sie baut trotzdem noch Autos. Und jetzt schaut euch mal so einen Werbeclip von Mercedes an. In der Werbung sieht man oft junge Leute, oft glückliche Familien oder solche stylischen Männer mit 3-Tage-Bart oder so, die ihren Mercedes da ausfahren. Mercedes hat ein cooles Gesicht nach außen. Egal, kannst du auch BMW oder irgendwas anderes nehmen. Aber die Firma ist eigentlich von 1891. Eigentlich ist das ein alter Laden. Dieses Auto ist eigentlich ein alter Schinken sozusagen. Und unser Laden, unsere Kirche, ist von 30 nach Christus. Und auch die Bibel ist eigentlich ein ziemlich alter Schinken. Und wenn man das sachlich anguckt, können wir mit einer Bibel eigentlich niemand hinterm Kamin vorholen. Aber das ist ja das Besondere, dass die Bibel und auch das Christentum eben nicht Schnee von gestern ist, nichts mit unserem Leben zu tun hat, sondern voll in unsere Lebenssituation hineinpasst. Und noch eine zweite Sache zu Mercedes. Mercedes wurde lange Zeit von Dieter Zetsche geleitet. Das ist dieser Mann mit älterem Schnurrbart, hat man früher vielleicht gesehen. Nichts gegen den Bart. Aber habt ihr den Typ mal in einer Mercedes-Werbung gesehen? Wahrscheinlich nicht. Wenn wir Werbung von Mercedes sehen, dann sehen wir immer die jungen, erfolgreichen Männer oder die fröhlichen Familien, die mit ihrem tollen Mercedes da fahren. Die älteren, erfahrenen Vorstände oder Abteilungsleiter, die tragen aber die Firma auf ihren Schultern. Die sind nicht in den Werbespots zu sehen, aber sie führen die Firma im Hintergrund. Die Vorstände kümmern sich darum, dass die Firma läuft, aber stellen die jungen Menschen ins Rampenlicht, dass die die Firma repräsentieren sollen. Und auch die Autos heutzutage sind in erster Linie eigentlich für junge Menschen konzipiert. Die Zielgruppe ist jung, aber trotzdem fahren alte Menschen auch mit den Autos. Und hier möchte ich uns als Gemeinde ermutigen, die Kraft wirklich in die neue Generation, in die junge Generation zu stecken. Die Teenager, die Jugendlichen sollten eigentlich unser Gesicht von unserer Gemeinde sein. Und die Älteren sollen eigentlich den Rücken stärken, die Jugendlichen sozusagen ermutigen, vorne zu sein. Und oft ist ja so, und so sehen wir es ja ganz oder ähnlich in der Praxis, dass viele sagen, ja gut, die Jugend soll jetzt machen und wir Älteren, wir ziehen uns jetzt erstmal zurück. Das würde Dieter Zetsche auch nicht sagen. Komm, die Werbetypen, die, wo die Werbespots machen, die sollen jetzt mal meinen Job übernehmen. Ich brauche mich gar nicht mehr um die Firma zu kümmern. Ich mache jetzt Feierabend. Der Typ, der da in der Werbung steht, der soll jetzt mal CEO werden. Das macht er ja auch nicht, sondern er leitet als erfahrener Manager diese Firma. Die Aufgabe der älteren Generation ist es nicht, sich komplett zurückzuziehen und den Jüngeren alles zu überlassen, sondern einfach sie zu stärken und sie zu ermutigen. Was weiß ein 18-Jähriger davon, schwierige Konflikte zu lösen? Was weiß ein 16-Jähriger davon, wie man die Finanzen der Gemeinde managt? Können junge Familien sich um alle Bereiche der Familien kümmern, wenn der Terminkalender schon voll gefüllt ist? Nein, Da dürfen einfach die Älteren den Jüngeren den Rücken stärken, den Rücken frei halten, sodass die einfach auch ihre Freunde und Bekannte einladen können. Und wir haben vorher gehört, in der jungen Generation kommen die Menschen zum Glauben. Und bitte nicht mit, egal, 40, 50 oder 60 oder 70 Jahren denken irgendwann, jetzt lasse ich mal die junge Generation alleine machen, ich ziehe mich zurück. Das ist eigentlich das Schlimmste, was wir machen können. Wir lassen eigentlich die junge Generation alleine. Sondern es muss beides geben. Jemand, der den Rücken stärkt und jemand, der das Gesicht und den Gottesdienst gestalten darf und die Gemeinde gestalten darf. Einfach im Einklang gemeinsam diese Generation. Das möchte ich uns ganz stark ans Herz legen, dass wir diese Kraft neu entfesseln. Die ältere Generation, die jüngere Generation stärken und dass wir gemeinsam diesen Auftrag wahrnehmen.